Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Das Jahr ist noch jung und wir sind mit unserem Podcast gerade erst zurück aus der Winterpause. Und schon geht es wieder rund in Österreich. Das Land steht möglicherweise vor einem politischen Umbruch. Nachdem die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert sind, wollen FPÖ und ÖVP jetzt gemeinsam eine Regierung bilden. Und Österreich könnte seinen ersten blauen Kanzler bekommen. Was würde das für die österreichische Klimapolitik bedeuten? Immerhin hat sich Österreich ambitionierte Ziele gesetzt. Da wäre zum Beispiel die Klimaneutralität bis 2040, ein Klimaticket und zahlreiche andere Förderungen für klimafreundliches Verhalten. Was davon steht auf der Kippe? Was haben wir zu erwarten? Darüber spreche ich heute mit Benedikt Narodoslawski. Er ist Klimaredakteur im Standard Wirtschaftsressort. Hallo Benedikt.
Hallo.
Benedikt, es ist momentan sehr wahrscheinlich, dass Österreich erstmals einen blauen Kanzler bekommt. Die FPÖ verhandelt mit der ÖVP. Zuerst einmal ganz allgemein gesprochen, was würde denn diese Regierung für den Umwelt- und Klimaschutz in Österreich bedeuten?
Nichts Gutes, würde ich jetzt einmal sehr pauschal sagen. Es gibt mehrere Auswertungen von den Wahlprogrammen, von Umweltorganisationen, aber auch von Wissenschaftlern. Und das zeigt sich immer das gleiche Muster. Am schlechtesten schneidet die FPÖ von allen Parteien ab und auf dem vorletzten Platz kommt die ÖVP. Das bedeutet, aus umwelt- und klimapolitischer Sicht haben wir es mit der schlechtestmöglichen Koalition zu tun. Liegt daran, dass das Thema für die eher ein gegenteiliges Thema ist. Also es wird eher so Kampfrhetorik aufgebaut gegen den Klimaschutz. Also man könnte sie so ein bisschen als Anti-Klimaschutzbewegung bezeichnen, die beiden Parteien.
Jetzt sind die Regierungsverhandlungen ja gerade erst gestartet und man weiß wahrscheinlich noch nicht sehr viel über den Inhalt dieser möglichen künftigen Koalition. Ist da vielleicht trotzdem schon was durchgesickert oder kann man da schon sagen, was da in Sachen Klimapolitik dort so verhandelt wird?
Ich glaube, dafür ist es zu früh. Was man machen kann, ist, man kann sich anschauen, wo sind die Überschneidungen von den Wahlprogrammen, die sie ja haben, wo überschneiden sie sich auch in der grundsätzlichen Einstellungen. Und da würde ich sagen, sind die Überschneidungen schon groß. Also ich glaube nicht, dass sie im Klimakapitel lang verhandeln werden, weil da herrscht Einigkeit. Mhm. Also ein Beispiel wäre die Klimakleber, die sogenannten Klimakleber, die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation beispielsweise, die haben ja für sehr viel Aufruhr gesorgt und haben die Gesellschaft da sehr stark polarisiert und beide Parteien, sowohl FPÖ als auch ÖVP, fordern, dass gegen die härtere Strafen gibt, was wiederum ganz lustig war, weil sie die Bewegung, die letzte Generation, ja schon diese Proteste eingestellt hat, schon lang vor der Wahl, also im Sommer, und trotzdem haben beide Parteien im Wahlprogramm das noch reingepackt. Also es hat dann auch so was Symbolisches, dass man gegen diese zivilgesellschaftliche Form des Protests ist.
Mhm. Vielleicht reden wir mal über die Dinge, die sich in den letzten Jahren verändert haben in der Klimapolitik und vielleicht jetzt auch auf dem Spiel stehen. Ein Ziel ist ja auch die Klimaneutralität Österreichs bis 2040. Also ein Klimaschutzgesetz hat es zwar dann doch nie gegeben, aber das Bekenntnis zumindest dafür. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses Ziel in der nächsten Regierung fällt?
Ich schätze das mit 100% ein, ganz ehrlich. Also man muss ja die Geschichte dieses 2040-Ziels kennen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, das keinesfalls mit den Parteien durchsetzbar ist. Und so wie ich das mitbekommen habe damals im Jahr 2020, wie sich ÖVP und Grün zu einer Koalition zusammengeschlossen haben, war es so, dass die Grünen extrem überrascht waren, dass die ÖVP dieses 2040-Ziel auch geschluckt hat. Und im europäischen Kontext ist Österreich da von der Ambition her Vorreiter. Wir können jetzt davon ausgehen, dass diese Vorreiterstellung erstens einmal nicht gewollt wird von beiden Parteien. Der Kickl sagt es sehr offen, dass er das für einen Blödsinn haltet. Und auch Wir haben ja im Standard auch ein Dokument geleakt von der Wirtschaftskammer. Das war damals für die Koalitionsverhandler Schwarz-Rot-Pinken-Koalition gedacht. Und die Wirtschaftskammer sitzt ja mit ihren Verhandlern auf dem Ticket der ÖVP auch in den Verhandlungen, oder war damals so. Und da war das ein No-Go, dass man an diesem Ziel festhält. Also dieses Ziel wollen beide nicht. Und ich bin mir sicher, dass das Erste ist, wo sie übereinkommen, dass das fallen wird.
Ein Werkzeug, um dieses Ziel zu erreichen, war ja auch die CO2-Steuer oder Bepreisung, hat man es dann lieber genannt, wenn man nicht gerne über Steuer redet.
Naja, es ist ja tatsächlich eine Bepreisung gewesen, ja, weil man sie über den Klimabonus wieder zurückbekommen hat. Also in dem Fall stimmt die Begrifflichkeit sogar. Aber genau.
Genau, und da wurde ja festgelegt, dass wer CO2 emittiert, muss einen bestimmten Preis zahlen pro Tonne CO2. Also der wurde dann zum Beispiel an der Tankstelle aufgeschlagen für Treibstoffe und das eingenommene Geld wird wieder rückverteilt und als Klimabonus ausgezahlt. Wie steht es denn um diese Maßnahme?
Was wir ganz sicher sagen können, ist, dass die FPÖ diese Steuer, also sie bezeichnet sie als Steuer, also die FPÖ hasst diese CO2-Steuer. Und gleichzeitig haben wir ja jetzt auch dieses Budgetloch, das riesig ist. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die auch diese budgetäre Lage in Österreich ernst nehmen, dass sie die Steuer trotzdem lassen, aber dass sie den Klimabonus aufgeben werden. Das haben ja auch einige Ökonomen und Ökonominnen ins Spiel gebracht. Also jetzt die Steuer an sich zu kippen, halt in dieser angespannten Situation für schwierig, weil da müssten sie ja anderswo das Geld herbekommen und die gibt es ja jetzt schon. Andererseits wird es bald eine EU-weite CO2-Bepreisung geben. Es gibt auf europäischer Ebene den Emissionshandel. Der trifft jetzt einmal die Industrie und den Energiesektor und der wird ausgeweitet. Da gibt es dann ein zweites System. Ist ein bisschen komplex, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass CO2 einen Preis kriegt. Also wenn ich die Umwelt oder das Klima schädige, zahle ich drauf. Und das wird eigentlich die CO2-Bepreisung in Österreich ohnehin ersetzen. Also ich glaube, da diese CO2-Bepreisung wird, wenn sie abgeschafft werden würde, eh wieder kommen. Also von dem her, das wird uns bleiben.
Mhm. Ein anderes Leuchtturmprojekt der vorigen Regierung war ja auch das Klimaticket, also ein Ticket, das ungefähr 1.100 Euro kostet und mit dem man beinahe alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich unbeschränkt nutzen kann. Wie stehen die Parteien denn dazu? Die FPÖ hat ja so ein Ticket ja sogar selbst mal gefordert.
Ja, eigentlich war die ÖVP ja die Erfinderin dieses Tickets irgendwie vor 20, 30 Jahren oder so. Das Ticket ist an sich, glaube ich, auch sehr beliebt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es trotzdem streichen, weil es auch immer mit dem Hintergrund, wir müssen das Budget irgendwie hinkriegen. Aber das Klimaticket hat sicher nicht die Priorität für die beiden Parteien, die es für die Grünen gehabt hat. Man sieht auch, wenn man die Parteiprogramme durchschaut, ich glaube Global 2000 hat da so eine Auswertung gemacht, also Österreichs größte Umwelt-NGO hat ausgewertet, wie die Parteien zum öffentlichen Verkehr stehen. Und in allen anderen Parteien war es so, dass der öffentliche Verkehr prioritär behandelt wird, also der klimafreundliche Verkehr, da ist drunter gefallen die Öffis, Fahrradfahren, Gehsteige bauen und so weiter. Und nur bei der ÖVP und bei der FPÖ war ganz stark der Fokus aufs Auto. Und dieses Autozentrierte, das beide Parteien haben, wird den öffentlichen Verkehr schlagen. Beide Parteien sagen ja, öffentlicher Verkehr ist wichtig, aber sie selbst definieren sie als Autopartei. Die FPÖ in der Steiermark hat sogar plakatiert, Steiermark bleibt Autoland. Im Parteiprogramm von der ÖVP kommt das Wort Autoland 4-mal vor, das Wort Klimawandel nur 1-mal. Also man sieht schon da dieses Selbstverständnis als wir sind die Autofahrerparteien.
Mhm. Bei den letzten Koalitionsverhandlungen 2020 wurden ja auch mehrere Agenden in einem großen Ministerium gebündelt, das auch relativ mächtig ist, Verkehr, Technologie, Innovation, Klima und Umwelt im Klimaschutzministerium. Auch da hast du in deinem Artikel geschrieben, ist relativ klar, dass das zerschlagen wird, wenn eine FPÖ-ÖVP-Regierung kommt. Was hätte denn das für Auswirkungen?
Die Idee dieses Ministeriums war, viele wichtige Agenten fürs Klima zusammenzuführen. Und das hat da den Vorteil, dass sie innerhalb des Ministeriums ja plötzlich Synergien ergeben, dass Leute miteinander reden, die sonst vielleicht nicht miteinander geredet haben, Beamte, die auf einmal unter einem Dach sind, Das heißt, man kann die Geschichten relativ schnell abwickeln oder viel leichter abwickeln. Und wenn man dieses Ministerium zerschlägt, ist es einerseits einmal symbolisch gesehen, bedeutet es, Klimaschutz ist einfach jetzt keine Priorität für uns, sondern das ist, wird wieder irgendein Beiwagerl werden oder wenn überhaupt. Und zweitens bedeutet es, dass man operativ die Sachen nicht so schnell voranbringt. Von dem her hat es diese zwei Auswirkungen, die da schlagend werden.
Das Klimaschutzministerium als großes Ministerium hat auch sehr viel Geld ausgegeben. Du hast bereits angesprochen, die nächste Regierung wird sparen müssen irgendwie. Ein großer Kostenpunkt waren ja auch die Förderungen, zum Beispiel für den Heizungstausch. Das erneuerbare Wärmegesetz ist ja dann doch nicht in der Form gekommen, wie es ursprünglich verhandelt worden ist. Also kein Verbot von fossilen Heizungen, sondern eben großzügige Förderungen. Wie sieht es denn da aus? Das steht wahrscheinlich auch auf der Kippe, oder?
Ich glaube, es steht so ziemlich alles auf der Kippe, was Förderungen betrifft. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Versprechen von ÖVP und FPÖ, die sie den Autofahrern in Aussicht gestellt haben, auch nicht in der Form kommen, in der es propagiert worden ist. Und dieser Heizungstausch, das war sicher viel Geld, das da reingeflossen ist. Ich glaube, das hat strukturell natürlich auch viel gebracht. Man sieht das in den Klimabilanzen. Einer der wesentlichen Treiber, warum Österreich jetzt erstmals die Kurve gekratzt hat und die Emissionen sinken, war eben der Gebäude- und Wärmebereich, ist gleich Heizen. Es macht also einen riesen Unterschied, ob man mit einer Wärmepumpe heizt, die elektrisch ist und erneuerbar sein kann, oder ob man mit der Ölheizung oder der Gasheizung heizt. Also es macht dann einen großen Unterschied. Aber ich würde sagen, alle Förderungen werden sicher jetzt einmal stehen auf der Kippe. Und diese sicher auch, ja.
Mhm.
Der Hintergrund von diesen Förderungen, diesen großen Förderungen, war ja auch der, dass der Kompromiss zwischen den Grünen und der ÖVP ganz oft der war, dass man keine Verbote wollte, sondern dass man gesagt hat, na, wir machen es mit Geld zu schütten. Und das ist sozusagen auch, das fällt uns jetzt am Kopf. Die ÖVP hat ja selber sich ja so definiert, als wir sind gegen die Verbote und mit uns gibt es das nicht. Und da sieht man halt auch, dass diese Politik, die nicht sehr mutig ist, weil mit Verboten, das kommt halt nicht sehr gut an in der Bevölkerung, dass das dann halt auch die Kehrseite ist. Mhm. Und diese Förderungen haben was gebracht, aber sie sind halt teuer.
Die hast du auch bereits angesprochen. Die EU setzt natürlich auch bestimmte Ziele, Klimaziele und auch an, ja, einen bestimmten Rahmen auch, zum Beispiel den CO2-Emissionshandel, der eben auch auf Heizungen zum Beispiel ausgeweitet wird, aber eben auch Ziele, die erreicht werden müssen. Wie viel Spielraum hat denn eigentlich die nationale Regierung Österreichs, da irgendwas zurückzufahren? Weil wir müssen ja auch Strafe zahlen, wenn wir diese Ziele nicht erreichen.
Genau, man könnte jetzt argumentieren, man kann das ganz bewusst in Kauf nehmen, diese Strafzahlungen. Es ist halt ökonomisch extrem deppert, weil du zahlst eigentlich das Geld in ein schwarzes Loch, anstatt daheim zu investieren. Es macht also einen Unterschied, ob ich Milliarden hernehme und in den Ausbau von Erneuerbaren stecke oder in die Raumwärme, dass die grün wird, oder ich zahle es einfach in ein schwarzes Loch und es bringt niemandem was. Aber du hast schon recht, grundsätzlich hat die EU allen Mitgliedsländern so die Daumenschrauben angesetzt, weil sie da sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, sie will bis 2030 will sie 55% die Emissionen drosseln im Vergleich zum Jahr 2005, also halbieren, mehr als halbieren. Und das geht natürlich nicht ohne Kraftanstrengung. Das heißt, wir werden da sehen, wie das noch sich entwickelt. Man kann davon ausgehen, dass aber die Österreicher dann auch auf EU-Ebene Druck machen, damit diese Ziele vielleicht verwässert werden oder überall, wo es dann Rückschritte zu befürchten sind, kann man sich vorstellen, dass unter einer blau-schwarzen Regierung Österreich nicht mehr auf Seiten der progressiven Kräfte steht, sondern auf Seiten derer, die halt diesen Green Deal zerschießen.
Die EU führt ja auch regelmäßig Befragungen durch in ganz Europa, das Eurobarometer, und da lautet auch eine Fragestellung, wie wichtig eigentlich die Klimakrise und die Erhaltung der Natur für die Menschen ist. Und da ist eigentlich in ganz Europa, sind da sehr hohe Zustimmungswerte. Auch in Österreich sprechen sich sehr viele Menschen für Klimaschutz aus. Da kann es einem ja doch ein bisschen wundern, dass diese Politik, die uns da bevorsteht, ja eigentlich komplett konträr dazu ist. Also hätte dann überhaupt eine Mehrheit in der Bevölkerung? Also gibt es nicht vielleicht auch FPÖ-Wählerinnen und Wähler oder auch solche der ÖVP, die zwar diese Parteien gewählt haben, aber eigentlich trotzdem das Klimaticket wollen und vielleicht eine CO2-Steuer?
Die gibt es ganz sicher. Es zeigen sehr, sehr viele Umfragen genau das, was du gesagt hast, nämlich die Zustimmung in der Bevölkerung für Klimaschutz ist hoch. Die Frage ist nur immer dann, wenn es konkret wird, dann wird es schwierig. Und das ist ja so das Tückische an dieser Klimakrise, dass sie eigentlich in jeden Lebensbereich sie hineinschleicht. Von der Wohnung zu Hause, wo man heizt, bis wie komme ich zur Arbeit, auf welchen Wegen, Reisen, alles, Essen. Also all das hat reale Auswirkungen aufs Klima. Und immer dann, wenn es dann konkrete Beispiele gibt, schwinden dann die Zustimmungsraten. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Menschen das schon ernst meinen. Ich glaube, dass die meisten das verstanden haben, dass wir ein Problem haben. Und es gibt so eine große globale Studie, die zeigt, dass Österreicher sogar überproportional bereit werden, ihren Beitrag zu leisten gegen die Klimakrise. Aber der Wählermarkt ist ja so, dass er nicht alles gleich bewertet, sondern die Wähler und Wählerinnen haben natürlich unterschiedliche Vorlieben. Und es gibt sicher viele Menschen, die sagen, ja, mir ist die Natur, das Klima wichtig, aber nicht nur das Autofahren, sondern der Ausländer, den mag ich aber nicht. Und für mich ist das auch immer wieder ganz interessant, diese Stadt-Land-Gefälle, auch politisch, wo man einfach sieht, wo da die Farben komplett switchen. Und im urbanen Bereich, wo ja wir unterwegs sind, ist ja die FPÖ oft so die komplette Angstpartei, vor der man sich fürchtet. Die Grünen wiederum sind am Land genau das, was die FPÖ ist, und also für Leute in der Stadt. Und da hat man immer so ein bisschen, die Leute wollen Klimaschutz, aber die Grünen mögen es vielleicht nicht. Und damit ist sozusagen, die anderen Parteien haben jetzt auch nicht so dieses Pouvoir in der Klimapolitik, dass sie sagen, hey, das ist auch unser Top-Thema, sondern das ist dann vielleicht das zweite, dritte Thema, wie bei der SPÖ und bei den Neos. Die sehen das Thema schon als wichtig an, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema. Und so kommt dann, glaube ich, entscheiden sie Wähler und Wählerinnen eben vielleicht nicht für Klimaschutz, obwohl sie für Klimaschutz sind.
Jetzt versuche ich zum Schluss nochmal diese, ja, vielleicht auch nicht so guten Aussichten, noch ein bisschen ins Konstruktive oder Zuversichtliche zu drehen. Man könnte natürlich auch argumentieren, Österreich ist klein, es gibt auch sehr viele andere Kräfte, die sich Richtung Klimaschutz bewegen, gerade in der Wirtschaft, auch in der Innovation. Man braucht sich nur anschauen, die Preiskurve der erneuerbaren Energien, der Speichertechnologie und. Es ist auch sehr viel Geld zu machen, also viele Wirtschaftszweige haben das auch erkannt, und es gibt auch die EU-Politik und einen globalen Trend. Wie relevant ist eigentlich die nationale Politik in Österreich noch auf die CO2-Emissionen von Österreich?
Na, was wir sehen ist, dass der erneuerbaren Ausbau schwer aufzuhalten ist. Also der hat es jetzt einfach durchgesetzt, und das ist ja die große Hoffnung, wenn wir nach China schauen, wo ja andere, dort gelten ja nicht diese Klimamaßstäbe, sondern die gehen ja ganz stark auf dieses Kostenargument. Und wir sehen dort einfach, wie ihre dort PV-Plantagen entstehen in riesiger Fläche. Das bedeutet, wir haben es mit einem Trend zu tun, den die ÖVP und die FPÖ nicht aufhalten werden. Beide Parteien sprechen sehr fairerweise auch dafür aus, Erneuerbare auszubauen, auch wenn es dann nicht unbedingt Wind oder PV ist. Auch da gibt es immer Widerstände innerhalb der Partei. Ja, da gibt es den Traum vom Wasserstoff. Das wird jetzt vielleicht noch einmal einen Schlenkerer machen, aber der Wasserstoff gilt ja so auch für die fossile Industrie so ein bisschen als Hoffnungsträger, weil da kann man alle Systeme gleich lassen. Wasserstoff kann man physisch irgendwie transportieren. Und dann kann man auch die Prozesse in der Industrie beispielsweise damit machen.
Aber alles sehr ineffizient.
Es ist extrem ineffizient, aber die Ideen, die da immer wieder höher ist, dass man das in Nordafrika macht, weil dort quasi, die sollen das machen, wir machen weiter wie bisher, wir lassen unsere Landschaft so, wie es ist, wir ändern nichts. Das ist so dieses Versprechen der FPÖ und auch von der ÖVP. Es ändert sich nichts, kein Stress, und das wird schon alles die Technologie richten. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber das ist so dieses schöne Versprechen, wir müssen nichts tun. Und Wasserstoff ist da immer so dieser Heilsbringer. Und das Gleiche hat man dann bei den E-Fuels, beim Tanken. Wir können weiter mit dem Verbrenner fahren und so weiter. Also, aber auch wenn das extrem ineffizient und deppert ist, kann man das erneuerbar herstellen. Genau. Aber das heißt, das ist jetzt dieser Zug der Zeit, der Erneuerbaren ist einfach da. Das wird sich nicht ändern. Aber man kann natürlich, und das hat auch die Politik gezeigt, man kann das beschleunigen oder man kann es bremsen. Ein konkretes Beispiel ist jetzt in Kärnten. Am Sonntag stimmen die Kärntner darüber ab, ob sie weiterhin Windräder bauen wollen oder nicht. Die FPÖ hat das mit dem Team Kärnt durchgebracht. Das ist da unten ein Minderheitenrecht.
Von einer sehr interessanten Fragestellung auch.
Genau, sie verknüpfen es mit dem Naturschutz, genau. Aber das heißt, man kann das politisch schon verzögern, da hat man schon Hebel und man kann es fördern, indem man einfach jetzt den, wir haben vorher über die großen Investitionen in die Raumwärme, also Heizungstausch und so weiter gesprochen. Man hat da schon Hebel, der Zug ist aber im Rollen, also den wird Österreich nicht aufhalten. Gescheit ist es nur, wenn man sich auf dieses Erfolgsding draufsetzt, weil dann kommt man dann weiter. Also wenn man jetzt den Zug nimmt, dann hechelt man dann nicht hinterher und wird müde.
Ja, danke Benedikt Narodoslawski für diese Einschätzung.
Vielen Dank.
Das war Edition Zukunft Klimafragen für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, am besten natürlich mit 5 Sternen. Wenn ihr unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun. Auch ein Digital-Abo ist möglich. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint dann nächste Woche. Ich bin Philipp Bramer. Bis bald.